Und plötzlich wird die Welt wach. Alle warten mit Hochspannung auf die Veröffentlichung des Geheimdienstberichts über UFOs aus Amerika. Und während der Wartezeit hört man plötzlich viele neue Dinge aus anderen Ländern. Darüber werden wir berichten. Außerdem fragen wir uns, wozu diese Veröffentlichung wohl genutzt werden könnte. Über all das und mehr reden wir jetzt hier bei Erstkontakt. Willkommen zurück bei Erstkontakt, der Sendung über das wohl wichtigste Thema, das auf die Menschheit zurollt. Und diese Sendung bestreite ich wie immer mit meinem fabelhaften Kollegen Dirk Pohlmann.
Ja, der es kaum aushält, weil wir haben es ein bisschen warm hier zurzeit. Ja, ich sitze auch noch unter dem Dach und bei gefühlten 90 Grad ist mein Gehirn, mal sehen, wie einsatzklar das heute noch ist. Ne?
Das geht mir ganz genauso. Diese Häuser in Deutschland sind nicht dafür gebaut, dass es so hohe Temperaturen gibt. Ich sitze in so einem Betonklotz, der heizt sich schön auf. Gut, aber wie auch immer, es ist ja auch ein schweißtreibendes Thema, was wir haben. Also von daher, wenn uns jetzt hier der Schweiß trieft, dann bitten wir um Nachsicht bei euch allen, dass wir hier etwas durchnässt sind. Guck mal, als ich heute in mein Büro gekommen bin, da stand ein Paket vor der Tür und da war das hier drin.
Haunebu.
Ja, Haunebu. Das ist so eine Reichsflugscheibe. Ja. Und es war noch eine drin, hier. Eine kleine mit einem
auch
Alien.
Ja, goldig.
Auch toll, ne?
Genau. Ja, ja, will ich auch haben.
Hat mir Matthias geschickt. Vielen Dank, Matthias. Matthias ist ein begeisterter Modellbauer und hat gesagt, da ich nicht weiß, welche der zwei Verschwörungstheorien zutrifft, habe ich gleich mal zwei Modelle gebaut. Also die Reichsflugscheibe und die Alien-Flugscheibe. Ja, das wird noch spannend. Also glaub nicht, dass es alles Nazis sind, die uns hier besuchen, die US-Marine auf dem Radar hat.
Aber es Nein, ist die doch sind schon ja bei den Grünen und helfen bei der Ukraine-Berichterstattung mit. Ne?
Aber es ist doch schon wirklich, muss man sagen, wirklich eine aufregende Zeit, oder? Also das ist wahrscheinlich jetzt die letzte Sendung, die wir vor der Veröffentlichung dieses Berichtes machen. Und wir machen uns jetzt eigentlich, wir wollen uns nicht so viel um ungelegte Eier Gedanken machen, weil wir ja noch nicht wissen können, was drinsteht. Wir haben schon gesagt, wir können in etwa erahnen, was drinsteht. Das wird wohl nicht hinter diesen Anmerkungen der vielen hochrangigen Leute bis hin zum US-Präsidenten zurückbleiben. Aber was genau drinsteht, wissen wir nicht. Aber was schon wirklich sehr interessant ist, ist, dass es auf einmal aus anderen Ländern hört man jetzt auf einmal auch Sachen. Hier zum Beispiel, guck mal, China hat jetzt zugegeben, dass sie selbst eine UFO-Taskforce gebildet haben, die chinesische Volksbefreiungsarmee. Das berichtet ein Forscher namens Chen Li von der chinesischen Air Force Early Warning Academy. Und die UFOs oder UAP, die werden in China als Unidentified Air Conditions bezeichnet. Also so Unidentified Air Conditioning könnten wir jetzt hier auch gebrauchen. Ne?
Ich will auch eine unidentifizierte Klimaanlage bei mir haben, aber ich habe
ja.
Okay, also
die sagen, dass in China, also der chinesische Forscher sagt, dass in China die Anzahl von Sichtungen in den letzten Jahren rapide nach oben gegangen sei, sowohl von den Militärs als auch von Zivilisten. Und jetzt wollen sie künstliche Intelligenz einsetzen, um diese Ursachen zu bestimmen, was dahinter steckt. Mhm. Und sie zitieren auch einen Radarwissenschaftler, der sagt, dass diese zunehmende Zahl von unbekannten Objekten im Luftraum von China wohl eher von Menschen als von Außerirdischen verursacht worden sein könnte. Unter anderem von der verstärkten US-Militäraktivität im südchinesischen Meer. Also sie vermuten, dass die Chinesen dahinter stecken und dass die Amerikaner dahinter stecken. Und das ist ganz interessant, denn die Amerikaner vermuten ja, dass die Chinesen dahinter stecken.
Also das erinnert mich an zwei Sachen. Also zum einen, als die Syphilis nach Europa kam, wurde sie in Frankreich die spanische Krankheit genannt, in Spanien die englische Krankheit. Und so ging das sozusagen rundum, kam immer von den anderen. Das ist sozusagen diese Variante, was ich in meiner UFO-Doku von Arte am Anfang hatte, dass über dem Raketenversuchsgelände von White Sands jeweils die einzelnen Waffengattungen, also damals Army, Navy und Luftwaffe, die alle Raketenversuche machten, bemerkten, dass UFOs auftauchten, und sie nahmen sie, Army nahm an, dass die Air Force sie ausspioniert, die Air Force nahm an, dass die Navy sie ausspioniert, und so im Kreisverkehr. Also das ist das militärische Denken, und solange wir so denken, werden wir keinen Kontakt mit den Außerirdischen bekommen, würde ich mal sagen. Das ist das eine. Und das andere, was mir einfällt, ist, alles, was jetzt kommen wird zum 25. Wird für alle Zuschauer dieser Sendung nichts Neues sein, Schnee von gestern, aber für den normalen Menschen, der glaubt, dass er als Spiegelleser mehr weiß, wird es sehr verblüffend sein. Für die Klotzköpfe und Idioten von Psiram, die glauben, dass sie die Wissenschaft mit großen Eislöffeln in sich reingeschaufelt haben, ist ein ähnliches Problem da, dass sie, also eines ihrer Lieblingsobjekte, über das sie sich lustig machen, wird so nicht mehr funktionieren. Es wird also so eine Art Realitätscheck für einige Leute geben, der aber nur damit zusammenhängt, dass sie vertraut haben, dass die Leute, die behaupten, dass sie sie seriös informieren, sie eben nicht seriös informiert haben. Während die Leute, die bei uns zugeguckt haben, für die wird das alles Schnee von gestern, kalter Kaffee. Oder sie können sich mit der Chipstüte zurückgelehnt anschauen, was in der Tagesschau und im Heute-Journal passieren wird. Also die werden, ich gehe nicht davon aus, dass unsere normalen Medien ihre Ironie verlassen werden, aber sie haben zunehmend Probleme. So wie wir es seit 3 Jahren jetzt sagen, die Zeit ist auf unserer Seite.
Ja. Elizondo hat kürzlich gesagt, der unklassifizierte Anteil des Berichtes enthält 16 bis 20 Seiten und der klassifizierte Bericht 70 Seiten. Also wir werden wohl auch nicht alles erfahren. Und es sollen irgendwie über 100 oder um die 100 Vorfälle darin genannt werden, die wo das Militär mit UFOs zu tun hatte. Das wird sehr interessant. Wir gehen dann später im Verlauf der Sendung auch nochmal weiter darauf ein, was inzwischen Neues an die Öffentlichkeit gesickert ist. Also es gibt offenbar jede Menge Leaks in dieser Sache. Aber jetzt das, was ich vorhin erwähnt habe, Dirk, hier, guck mal, die Briten wollen jetzt also auch ihr UFO-Forschungsprogramm wieder auflegen, haben sie gesagt. Und ein Vorsitzender des Verteidigungsausschusses im Unterhaus hat gesagt, und zwar Tobias Elwood, hat gesagt, dass Großbritannien genau wie die USA UFOs überwachen sollte, weil es sich um fortschrittliche Drohnen der Russen oder Chinesen oder von Terroristengruppen handeln könnte. Mhm. Und sie sagen hier auch, angesichts des Aufkommens fortschrittlicher Technologie, die jetzt von staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren genutzt wird, brauchen wir eine bessere Kontrolle und Aufsicht über unseren Luftraum. Wir müssen in der Lage, alle Objekte zu erkennen, die da sind. Und derzeit sind wir nicht in der Lage, das zu tun, was zu allen möglichen Spekulationen darüber führt, was da draußen sein könnte. Und also hier haben wir die Briten, die das jetzt den schwarzen Peter den Russen und den Chinesen zuschieben. Und hier haben wir allerdings jetzt Luis Elizondo, der sagt, es sind weder die Russen noch die Chinesen. Mhm. Er sagt in diesem Interview mit Tucker Carlson bei Fox News, wir wissen, dass die Russen nach dem Berliner Mauerfall viele Informationen mit uns geteilt haben und dasselbe beobachten wie wir. Also sind wir sicher, dass es nicht die Russen sind. Und dann bleibt nur noch China übrig, aber das ist ein Land, das irgendwie in der Lage gewesen sein muss, 70 Jahre solche Technologie vor uns geheim zu halten und die auch schon 1950 gegen uns einzusetzen. Technologie, von der er sagt, dass die uns mindestens um 1000 Jahre voraus ist. Und China ist das Land, das seit Jahren unsere Technologie stiehlt, um mit uns Schritt zu halten, sagt Elizondo.
Vor 70 Jahren gab es in China noch weit verbreitete Hungersnöte, um mal darauf hinzuweisen. Das war da.
Klar, weil die das ganze Geld in die geheime Alien-Technologie gesteckt haben. Ja, also das finde ich interessant, dass es eben diese Diskussion jetzt dort gibt. Wer steckt dahinter? Was passiert da? Und es gibt auch noch einen anderen russischen Militärexperten, der sich dazu äußert. Und er sagt, UFOs können keine Drohnen sein. Der sagt, hier auf SNA News, das war früher Sputnik, oder? Was ist das?
Genau, eigentlich? Das darf nicht mehr Sputnik heißen wegen dem MDR-Sender. Genau, das war ein Gerichtsverfahren. War früher Sputnik.
Ja, so und dieser Mann sagt, ich kann auch gleich noch mal gucken, wie der hieß. Er sagt, diese Objekte, der Entwicklungsstand der außerirdischen Technologie ist uns ist uns um Jahrhunderte voraus. Daher könnten weder die Vereinigten Staaten noch Russland oder China sonst oder sonst jemand etwas Ähnliches schaffen. Die Flugeigenschaften, die UFOs aufweisen, sind völlig unerreichbar. Genau, das sagt er. Der ist und zwar Konstantin Sivkov, Mitglied der Russischen Akademie der Raketen- und Artilleriewissenschaften. Also der ist jetzt nicht auf der Wurstsuppe hergeschwommen, sondern das ist schon jemand, der da eine Ahnung hat, wovon der da redet. Ist doch eine gute Sache, oder?
Ja, ich würde auch für die Leute, die sich sozusagen ein bisschen inspirieren lassen wollen, es gibt ja, das Problem ist ja die zeitliche Synchronität. Also wenn man sieht, dass, hat Richard Dolan übrigens vor kurzem darauf hingewiesen, Jahrhundertwende vom 1800 auf 1900, also als die ersten Luftschiffe rumflogen, wurden hauptsächlich Luftschiffe, UFOs als Luftschiffe gesehen und mit Leuten, die angeblich vom Mars waren, mit denen man sich unterhalten konnte. In den 50er Jahren, also waren es metallische Untertassen, Flugobjekte, also sozusagen adaptiert auf die Technologie, die damals war. Heute geht es in der Vorstellung Richtung Drohnen. Aber wenn man sich mit dem Thema beschäftigen will, es gibt einen wirklich guten Film nach einem hervorragenden Roman. Das ist von Andrei Tarkovsky, Solaris, nach dem Roman von Stanislaw Lem. Zweimal Genie, kommt gut, auch mit der großen Besetzung. Und da ist zum Beispiel das Thema, dass ein ganzer Planet ein Bewusstsein hat und die Kommunikation mit denen konstant misslingt. Also die Vorstellung, die wir haben von großäugigen Wesen, die dann sozusagen, wo die Frage, die wir beim letzten dritten Jahrtausend besprochen haben, ob die Hühner, ob wir mit dem Hühnerstall Kontakt aufnehmen oder der Hühnerstall oder sozusagen die Aliens mit uns als Hühnerstall, dass die Komplexität von dem Thema ist beliebig groß. Also das können wir uns alles gar nicht ausdenken. Das werden, wenn wir die ersten Bakterien haben, also außerirdisches Leben im Weltall, noch kein intelligentes, werden wir überrascht sein. Ich hoffe doch, dass wir da überrascht sein werden, dass wir sozusagen eine Horizonterweiterung haben und mit Zivilisation. Wir können uns das gar nicht ausmalen. Was ich aber sagen kann, ist, dass die Reaktion der Militärs, also sozusagen das Niveau davon ist so gering, dass ich immer denke, solange wir so agieren, solange solche Leute tatsächlich das Thema handeln, werden wir keinen Meter weiterkommen. Und ich hätte als Alien auch keine Lust, mit uns Kontakt aufzunehmen, wenn man mit den Leuten, also die Vorstellung, auf dem Weißen Haus zu landen, bring mich zu deinem Anführer, ist idiotisch. Ich würde auf einem Kindergarten landen und sagen, bring mich zu deinem reinsten Wesen, das du hast. Das ist vielleicht 4 Jahre alt und heißt Anna oder was weiß ich, aber nicht Obama.
Der Herausgeber von Grenzwissenschaft aktuell, Andreas Müller, hat mal nachgefragt beim deutschen Verteidigungsministerium, warum es in Deutschland eigentlich nicht so eine UAP-Taskforce gibt. Ein sehr lesenswerter Artikel. Und die sagen, man sei an der derzeitigen Erstellung des UFO-Berichts nicht beteiligt in den USA. Und man hat auch keine mit der Taskforce vergleichbare Einrichtung und plane auch nach derzeitigem Kenntnisstand nicht eine solche UFO-Untersuchungsstelle einzuführen. Und sie sagen hier unten, zitierte hier auch irgendwo genau hier, bislang gab es schlichtweg, also sagt das Verteidigungsministerium, bislang gab es schlichtweg keine registrierten Vorfälle und Beobachtungen, die wir nicht technisch, meteorologisch oder astrophysikalisch erklären konnten. So ist etwa das Weltraumlagezentrum in der Lage, selbst kleinste Fragmente von Weltraumschrott zu detektieren. Größere oder gar gezielt gelenkte Objekte würden da also auffallen. Aber solche derartigen Beobachtungen liegen nicht vor. Und sie sagen, schlussendlich haben wir in Deutschland offenbar auch nicht das Meldeaufkommen über unidentifizierte Phänomene, wie dies alleine schon aufgrund der sehr viel größeren geografischen Ausdehnung in den USA der Fall ist. Auch liegt in den USA offenbar eine sehr viel größere öffentliche Interessenlage vor. Also sie sagen, das finde ich sehr interessant, sie sagen nicht mehr so wie früher, da ist überhaupt gar nichts dran oder sowas, sondern sie sagen, ja, bei uns kommt es halt nicht vor, aber selbst das würde ich in Zweifel ziehen eigentlich. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, also ich weiß, es ist ja Fakt.
Keine 10 Sekunden. Aber es ist auch, das ist interessant. Man kann sagen, diese Aussagen, die sie jetzt treffen, das sind die beginnenden Rückzugsgefechte. Wir haben ja, das wird ja wahrscheinlich historisch werden, wo wir, also einmal du fragst, einmal ich frage, wie sieht das eigentlich mit UFO-Sichtungen in Deutschland aus, wo sie sich vor lauter Ironie kaum den Urin halten können, ja, also sich sozusagen entsprechend äußern da. Und es gibt jetzt zwei Aspekte. Das eine ist, dass man jetzt merkt, also die Position der Überlegenheit schrumpft in die Richtung, dass man hinten dran sein wird, der Letzte, ja, oder das Letzte auch in Europa. Und die andere Sache, die ja auch schon in den USA zum Tragen kam, das war die Frage, die an den Inspector General, also an den sozusagen obersten Ermittler der USA, dann kam, was eigentlich die Geheimdienste gemacht haben. Also in Deutschland haben sie ja auf den Ohren gesessen und auf dem Gehirn geschlafen. Die haben ja überhaupt nichts gemacht und haben das nur als lächerlich betrachtet. In den USA war jetzt die Frage, was habt ihr eigentlich die ganze Zeit mit diesen Sichtungen gemacht? Also das heißt, die haben ja noch was gemacht, bei uns gar nicht. Und jetzt haben wir die absurde Situation, dass das, was sie sich vorher als sozusagen als Gestus der Überlegenheit ausgedacht haben, nämlich sich damit gar nicht beschäftigt zu haben, wird auf sie zurückfallen. Also das heißt, sie haben Rückzugsgefechte auf der einen Seite und man wird sie zurecht fragen können, euch interessiert übrigens das, was die amerikanischen Behörden zumindest interessiert, das heißt Flugsicherheit, nationale Sicherheit, hat nicht mal das hat in Deutschland interessiert. Also Deutschland ist von solchen, wie soll ich das sagen, sozusagen uninspirierten Klotzköpfen in dieser Stelle bearbeitet, dass die Minimumvoraussetzungen, die man auch an einen Geheimdienster oder einen Militärgeheimdienster stellen müsste, noch nicht mal gegeben sind. Das müsste eigentlich personelle Konsequenzen haben im Verteidigungsministerium.
Aber wieso denn? Guck mal, solange wir solche Experten haben wie Professor Ulrich Walter, wird sich da nicht viel tun. Herr Walter ist ja der absolute Experte in Sachen Radarüberwachung. Also den locken diese Aufnahmen hier nicht hinter dem Ofen hervor. Er kommentiert hier also zum Beispiel diese Aufnahme hier und sagt, also das muss was auf der Linse sein. Wahrscheinlich ist es ein Fliegenschiss. Mhm. Denn das ist ja auch immer ganz gerade auf dem Bildschirm. Und wenn das jetzt wirklich ein Gimbal wäre, also eine Kamera, die auf das Objekt ausgerichtet wäre, dann würde das ja immer so hin und her wackeln. Und da es das ja nicht tut, muss es ein Fliegenschiss auf der Linse sein. Mhm. Und das sagt ein ehemaliger Astronaut.
Also ich glaube, er ist Professor für Physik, oder? Was ist er?
Ja, er ist Raumfahrt. Er ist Raumfahrt. Er entwickelt Raumfahrtsysteme, glaube ich. Shuttle, also früher Shuttle-Astronaut. Und er hat jedenfalls nichts mit militärischen militärischen Sachen zu tun. Und hier übrigens hier unten ist auch lustig hier unten, was hier steht unter als Kommentar unter, also hier unter diesem Video steht. Wegen des hohen Aufkommens unsachlicher und beleidigender Beiträge können wir zurzeit keine Kommentare mehr zulassen.
Aber er hat doch nur eine Aussage gemacht und die war unsachlich und beleidigend. Das war noch gar nicht.
Nein, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also man muss doch eigentlich erstmal davon ausgehen, dass so jemand sich so ein bisschen erstmal informiert darüber, was es so gibt, bevor er anfängt, darüber im Fernsehen zu reden. Es gibt ja nun auch übrigens das Go-Fast-Video, da ist das genaue Gegenteil der Fall. Da sieht man, wie die versuchen, mit diesem Tracking-Dings da das Objekt einzufangen. Und dann haben sie es geschafft. Also das kann dann wohl jetzt kein Fliegenschiss auf der Linse sein.
Ja, und der sagt bei dem anderen, von dem er redet, sagen die, look, there is a whole fleet of them. Ja, also das heißt, da sind ganz viele. Das ist aus einer Attitüde von Selbstsicherheit so gesagt. Und die Selbstsicherheit ist so groß, dass sie keinerlei Rechercheanstrengung braucht. Ja, also es reicht, eine Meinung zu haben und die zu äußern. Er ist übrigens Professor für Raumfahrttechnik, habe ich gerade nachgeguckt. Er ist ein deutscher Physiker. Und der ist ja kein Idiot. Also das heißt, er kann etwas, ja, aber seine Selbstsicherheit trübt sein Urteilsvermögen in dieser Sache massiv. Und das ist eine typisch deutsche Erscheinung, die auch im Verteidigungsministerium vorkommt. Und diese Leute haben dann eine Filterbubble gebildet, wo sie sich gegenseitig bestätigen. Und das ist eben dann nicht besonders hilfreich, wenn es um so etwas geht, was dann wissenschaftlich langsam betrachtet werden muss, was ja in den USA gefordert wird. Ich erinnere nur, es gibt mittlerweile mehrere Artikel, auch in Haaretz, also der israelischen Zeitung, der linksliberalen Tageszeitung aus Israel, mit Avi Loeb, der ja sozusagen Scientific American hatte getitelt, Avi Loeb, also einer der bedeutendsten Astronomen, Harvard, sagt, wir sind von Außerirdischen besucht worden, und er meint das ernst. Ja, das war in Scientific American. Auf dem Niveau spielt sich das dort ab. Das ist ein amerikanischer Wissenschaftler, der sich damit beschäftigt. Ulrich Walter ist ein deutscher Wissenschaftler, der sich damit nicht beschäftigt, aber ein Urteil hat.
Ja, das hast du wunderbar zusammengefasst, wie diese deutsche Mentalität ist, diese deutsche Gründlichkeit, die geht in zwei Richtungen, ja. Also sowohl zur Perfektion als auch in das komplette, in den kompletten Schwachsinn kann diese deutsche Gründlichkeit sich auch ausdehnen. In dieses, wir beharren auf unserem Punkt, und sei er auch noch so absurd, aber wir beharren darauf, ja. Also diese, naja, gut. Aber es gibt trotzdem einen Lichtblick, muss ich sagen. Und dieser Lichtblick kommt auch von einer Universität, der heißt Professor Dr. Ingenieur Hakan Kayal. Der hat jetzt kürzlich über Zoom einen Vortrag gehalten über UAP. Und das fand ich super. Wir beide hatten ja die Gelegenheit, ihn schon mal kennenzulernen. Bei den Tagen der Raumfahrt vor ein paar Jahren war das. Ich weiß nicht mehr, 2-3 Jahre ist das her.
3 Jahre ist her, glaube ich, ja.
Und er hatte dort auch einen Vortrag gehalten, der allerdings wesentlich harmloser war. Da ging es um die Entwicklung seiner Sonden. Also er ist ja er baut ja eigentlich Raumfahrtsysteme und Nanosatelliten für wissenschaftliche Zwecke. Und die sollen auch für SETI und für UAP-Erforschung genutzt werden. Also seit 2008 wird an der Julius-Maximilian-Universität in Würzburg UAP- und SETI-Forschung gemacht, allerdings mit sehr, sehr geringen Ressourcen. Und ich bin ja damals auf Professor Kayal aufmerksam geworden, weil ich die Bundeswehr gefragt hatte, wie gehen Sie denn mit solchen Sachen um, wenn da etwas im Luftraum zu sehen ist, was Sie sich nicht erklären können. Und dann hat die Bundeswehr gesagt, dann wenden wir uns an Professor Hakan Kayal. Dann da ich was... Habe ich ja noch nie gehört, habe ich Professor Kayal angerufen und ihn um ein Gespräch gebeten, und er hat gesagt, es ist eigentlich eher umgekehrt. Ich rufe bei der Bundeswehr an und frage die, was wissen die denn? Die haben sich noch nie gemeldet. Ich weiß nicht, wie die Sache jetzt ist, und wenn die beiden zusammenarbeiten, werden sie uns das sicherlich nicht auf die Nase binden. Aber diesen Vortrag hier, und wir haben das PDF verlinkt, das Video gibt es leider nicht zu sehen, aber diesen Vortrag kann man sich auf der Webseite der Universität Würzburg runterladen. Und er sagt hier eigentlich, es sei eine unabhängige wissenschaftliche Untersuchung notwendig, eine unabhängige, unvoreingenommene und wissenschaftlich fundierte Erforschung von solchen Beobachtungen, sagt ein deutscher Universitätsprofessor, der Raumfahrtsysteme entwickelt und sich und darüber hinaus sich auch wirklich gut auskennt mit dem Phänomen. Das muss man sagen. Also das hatte ich jedenfalls, ich weiß nicht, welchen Eindruck du hattest, aber ich hatte den Eindruck, dass er sehr genau weiß, wovon er da redet bei den UFOs.
Ich hatte den Eindruck, dass er, also zum einen, wenn es jemand gäbe von den Leuten, die wir kennengelernt haben, den ich dort gerne in einer Funktion wissen würde, der offen genug ist und skeptisch genug und kritisch genug. Ich würde sagen, der ist eine Idealbesetzung dafür. Und er war auf der anderen Seite sehr vorsichtig, weil er auch begriffen hat, wie das gegen ihn genutzt werden könnte. Also er hatte wissenschaftliches Interesse und große Vorsicht über die öffentliche Verlautbarung zu diesem wissenschaftlichen Interesse. Also die Leute müssen Angst haben, dass sie fertig gemacht werden von solchen Klotzköpfen und Idioten wie dem CIRAM und GWOP-Leuten. Und das hat er auch, das ist eine realistische Einschätzung von ihm, dass das gefährlich werden kann. Ich halte ihn aber für einen von, wie gesagt, wir haben mit mehreren, es gibt noch andere Leute, es gibt ja eine ganze Reihe Leute, also die werden alle von diesen Wölfen umkreist, die dafür sorgen wollen, dass ihre Karriere beendet werden kann, wenn sie sich dazu öffentlich äußern. Er ist aber jemand mit großem Fachwissen und mit Neugierde. Also das ist für mich jemand, den ich gerne an der Spitze von so einer wissenschaftlichen Untersuchung sähe. Ja,
ja, und ich hoffe auch, dass es ihm gelingt. Er sagt ja hier übrigens auch zu der Frage, ob es überhaupt einen Untersuchungsbedarf gibt, im Gegensatz zur Bundeswehr. Ja, die sagen, wir brauchen keine Taskforce, sagt er. Aufgrund der steigenden Anzahl von neu entdeckten Sternen, Galaxien und extrasolaren Planeten darf auch die außerirdische Hypothese nicht völlig ignoriert werden. Das ist ein Satz, man hört übrigens also in bestimmten UFO-Vereinen, in bestimmten UFO-Kreisen, die sagen immer, ja, die außerirdische Hypothese, das ist doch alles total unwahrscheinlich, viel wahrscheinlicher sind da irdische Sachen. Und Was ich aber interessant fand, er hat hier auch mal aufgezählt, was die UFOs eigentlich so interessant macht. Er sagt, und mal sehen, ob dir was auffällt, wenn ich das jetzt vorlese. Extreme Beschleunigungen und Geschwindigkeiten oft aus dem Stand, plötzliches Stoppen, abrupte Richtungswechsel, an der Stelle schweben, Geräuschlosigkeit, manchmal selbst in unmittelbarer Nähe, Transmediumfähigkeit, also Luft, Wasser, Weltraum, keine sichtbaren Antriebe oder Steuerungsflächen, kein Abgasstrahl. Ist dir da was aufgefallen?
Erinnert dich ich dachte irgendwas? Eben, das ist Louis Elizondo, der da redet und nicht Professor Gajal.
Ne? Ja, genau. Das sind die 5 Observablen von Louis Elizondo. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Ja, ja. So, und er redet auch von intelligentem Verhalten. Ausweichmanöver, Verfolgung, Umfliegung. Ja. Er sagt genau das, was wir auch die ganze Zeit hier schon sagen, was alle Leute, die sich mit den wissenschaftlichen, mit den militärischen Dokumenten auskennen, dort auch dokumentiert sehen, dass es also immer wieder Hinweise darauf gibt, dass die sich intelligent verhalten. Louis Elizondo hat ja in dem Interview, das ich mit ihm gemacht habe, auch gesagt, dass diese Objekte die Erde sozusagen abrastern, in einem Rasterflug zu scannen scheinen. Also in einem auf eine Art und Weise Gebiete durchsuchen, so wie wir das auch machen würden. Das allein ist natürlich auch intelligentes Verhalten. Und dann die Sache mit dem Nimitz-Zwischenfall, wo das Objekt dann, nachdem es verschwunden ist, an dem Treffpunkt auftaucht, den die Piloten gerade durchgesagt bekommen haben, aber noch lange bevor die Piloten dort angekommen sind, bedeutet ja, dass dieses Objekt irgendwie in der Lage gewesen sein muss, diese verschlüsselten militärischen Kanäle zu entschlüsseln und zu verstehen und sich dann dort einzufinden und hat damit ja auch noch eine Botschaft, eigentlich eine Metabotschaft gesendet, ja, die dann sowas wohl besagt wie, ich bin euch auf jeden Fall überlegen oder so. Also ich weiß nicht, wie man das sonst interpretieren soll, wenn es dasselbe Objekt gewesen ist. Aber dass sich überhaupt etwas dort genau an diesem Cap Point zeigt, über den wir ja schon geredet haben, in dem Nimitz-Zwischenfall, das ist intelligentes Verhalten. Und wir haben die brasilianische UFO-Nacht, wo die Militärs sagen, die hatten intelligentes Verhalten. Wir haben den Kometa-Report, wo die sagen, da steckt Intelligenz dahinter und so weiter. Also das ist jetzt nicht, das ist eben, man muss sich jetzt damit abfinden, auch als Spiegelleser. Man muss sich eben einfach damit abfinden, dass es so ist, dass da hier, wir werden von irgendetwas Intelligentem hier besucht und keiner weiß, was es ist. Niemand weiß es. Aber ich wollte noch mal ganz kurz noch mal weiter auf diesen Vortrag eingehen. Er zeigt ja hier zum Beispiel auch auf Folie 12 diesen zeitlichen Verlauf. 1947 geht das los mit dem modernen UFO-Phänomen, dann kommt Project Blue Book, es wird als Sumpfgas abgetan hier. Gibt's UFOs? Wird die ganze Zeit immer gesagt, nein, 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 nein. Und dann kommt 2017 die Veröffentlichung in der New York Times mit diesem geheimen UFO-Forschungsprojekt im Pentagon. Dann sagen sie vielleicht, und jetzt sagen sie, ja, gibt's. Also da sehen wir mal, wie krass diese Entwicklung eigentlich ist, ja. Jahrzehntelang ist es da niedergeschrieben worden. Ich kann auch die Artikel gar nicht zählen, in denen ich, weil ich Vorträge gehalten habe und dann kam irgendeine Lokalzeitung und hat irgendwelchen Mist geschrieben oder sowas, wie oft ich da lächerlich gemacht worden bin und am Ende kommt dann immer irgendwie einer und sagt, ja, das war einfach nur ein Vogel oder das war dies oder das und es gibt ja gar keine UFOs. Die Entfernungen im Universum sind ja viel zu weit.
Hat ja auch Herr Walter gesagt, ja, also ja. Professor Walter.
Genau. Ja, so, das fand ich sehr interessant aus seinem Vortrag und er hat auch ein Paper von Professor Kevin Knuth von der University of Albany oder so. Warte, welche Universität war es? Albany, genau. Hier gezeigt, das haben wir auch schon mal vorgestellt in unserer Sendung, genau. Estimating Flight Characteristics, also die Abschätzung von Flugeigenschaften von anomalen unidentifizierten Luftfahrzeugen bei dem Vorfall der Nimitz aus dem Jahr 2004. Und er zeigt das als Beispiel dafür, dass sinnvolle Untersuchungen möglich sind, sofern Daten zur Verfügung stehen. Das finde ich super. Also das sieht man, man muss allerdings dazu sagen, dieses Paper basiert auf den Augenzeugenaussagen der beteiligten Radarlotsen und Piloten. Und man hätte ja durchaus auch richtige Daten gehabt. Es hätte ja welche gegeben von dem Hawkeye-Überwachungsflugzeug und so weiter. Nur sind die leider alle von irgendwelchen unbekannten Leuten konfisziert worden und weggeschafft worden. Und da ist natürlich auch die Frage, also wenn das konfisziert wird ständig, und ich habe in dem Buch, was ich angefangen habe zu schreiben und immer noch nicht weitergekommen bin, aber ich habe dort mal eine ganze Liste von solchen Vorfällen. Also es ist immer wieder dasselbe Muster. Es tauchen Leute auf, die offenbar über einen unglaublichen Sicherheit oder unglaublichen Rang verfügen, weil die einfach überall auftauchen können und sagen können, gebt uns jetzt euer Material und ihr werdet zur Geheimhaltung verpflichtet. Und was passiert dann eigentlich damit?
Ja, und dann 70 Jahre wird erzählt, das ist alles sozusagen Bullshit-Geschichte. Das ist eine Verschwörungstheorie. Wir haben ganze Universitätszweige, die mittlerweile aufgebaut werden. Also Pia Lamberti, Professor Butter. Das ist doch auch wieder ein interessanter Fall für den Professor Butter. Also 70 Jahre die Behauptung einer Verschwörungstheorie, die sich jetzt als Verschwörung entpuppt. Also das heißt, man wird ja auch zugeben oder hat bereits zugegeben und wird noch weiter zugeben müssen, dass man mit Absicht irregeführt hat. Auch dazu höre ich ja von diesen Leuten nichts. Das wird allerdings eine gewisse Wirkung in der Öffentlichkeit haben, weil man jetzt sagen kann, wird deine Regierung auf die Frage, wird deine Regierung dich belügen, wenn es wirklich wichtig ist, die Antwort eindeutig ja ist. Also gerade wenn sie es für wichtig halten, nämlich weil es wichtig sein könnte, weil sie glauben, dass ihre Autorität in Gefahr gerät, was ja das Ergebnis der Untersuchung, die sie dazu in Auftrag gegeben haben, ist, also dass so quasi die Konquistadoren kommen und die Inkas sterben aus. Also die Befürchtung haben sie. Aber das ist jetzt groß angelegt. Das sind viele, viele Hunderte, Tausende, Zehntausende, ich weiß nicht, wie viele Militärangehörige, die alle erlebt haben, dass sie zum Schweigen gebracht wurden, dass man sie ihnen gesagt hat, du hast das nicht gesehen, was du gesehen hast, du redest besser nicht darüber. All diese Sachen. Also das heißt, das gibt es seit 70 Jahren und es ist schon so, dass da darüber berichtet wurde. Man muss sagen, die Amerikaner sind da auch ganz vorne in der Aufdeckung davon. Aber es ist eben in der Welt der Alternativmedien geblieben, sage ich mal. Also die Wahrheit ist in dem Bereich der Alternativmedien geblieben, während sie erst 2017 langsam reingesickert ist in die Welt der Mainstream-Medien, auch wenn es einzelne Ausnahmen gab. Und ich wollte auch noch mal sagen, Leslie Keen, die ja ganz wichtig ist als Journalistin in diesem Zusammenhang, auch mit ihrem Buch, was ich übrigens mehrmals verschenkt habe an Leute sozusagen als Versuch des Eisbrechers. Sie ist aktiv geworden wegen dem Cometa-Report. Und dieser Cometa-Report von höchstrangigen Geheimdiensten und Militärs aus Frankreich, die gesagt haben, es gibt hier etwas und wir kriegen aus den USA nicht erzählt, was los ist und wir müssen uns damit beschäftigen, hat damals, ich erinnere mich, dass ich angerufen wurde, ich war damals gerade bei einer ZDF-Wissenschaftssendung am Recherchieren, und hat gesagt, ich habe keine Chance, damit durchzukommen. Und es war unmöglich, diese Berliner Mauer des ZDF-Wissenschaftsjournalismus mit sowas auch nur sozusagen Aufmerksamkeit dafür zu kriegen. Also noch nicht mal, dass sie sagen, machen wir eine Sendung, sondern ist aber interessant. Es hat einfach nicht funktioniert. Also das heißt, in Frankreich sitzen höchstrangige Militärs und Geheimdienste, schreiben diesen Report unter dem Eindruck auch von der belgischen UFO-Welle. Ne? Ich glaube, das war ganz wichtig da drin. Und sagen, da ist etwas und in Deutschland absolute Wüste, ja, Atacama, keine Flüssigkeit, keine Pflanzen, nichts. Das ist die Situation. Ja, das ist also deswegen bin ich froh über Leute wie Professor Kayal, der mit dem richtigen skeptischen, wissenschaftlichen, neugierigen Bewusstsein, also diese drei Faktoren in der richtigen Abwägung, dem traue ich das zu, da sehr wohl interessante Sachen zu machen.
Ja, und es gibt auch überhaupt in der Wissenschaftsgemeinde einiges Neues. Es gibt immer mehr Wissenschaftler, die sich mit dem Thema ganz ernsthaft beschäftigen. Und es gibt auch immer mehr internationale Zusammenarbeit. Und ein Beispiel für diese internationale Zusammenarbeit möchte ich mal kurz zeigen hier. Das ist die International Coalition for Extraterrestrial Research, ein internationaler Verbund von hochrangigen, von Wissenschaftlern, von Experten, von Forschern, aber auch von Journalisten. Also ich bin auch dabei. Hier sehen wir mal zum Beispiel, also der hier zum Beispiel ist Radioastronom, Eamon Ansbrough. Wir haben Roberto Pinotti dabei von dem italienischen UFO-Verband. Wir haben Erling Strand dabei, der das Hessdalen-Phänomen untersucht, ja, genau, in Norwegen. Wir haben Donald Schmidt aus USA, das ist der Roswell-Experte, Susie Hansen aus Neuseeland. Die waren alle auch schon mal auf Exo Magazin TV. Wir haben auch ein Mitglied der Akademie der Wissenschaften von Bulgarien, Professor Lachisa Filipov, dabei. Und es gibt auch noch ein anderes Mitglied einer Akademie der Wissenschaften in Rumänien, Dan Farkas, der auch dabei ist. Wir haben Leute aus Russland dabei, wir haben Leute aus Japan dabei, aus Sri Lanka, aus Italien, aus Argentinien. Die Südamerikaner sind natürlich ganz besonders stark vertreten, weil es in Südamerika sehr ernst genommen wird, das Phänomen. Und es gibt dort übrigens auch eine sehr gute Zusammenarbeit. Ich muss sie noch mal kurz zeigen, hier Andrea Simondini, ich glaube, sie ist hier. Andrea Simondini ist ja die Leiterin von Sephora, das ist ein UFO-Forschungsverein in Argentinien, der allerdings sehr, sehr professionell und groß aufgezogen ist und Wissenschaftler und Regierungsbeamte aus Argentinien und aus allen möglichen anderen Ländern zusammenbringt. Also die arbeiten wirklich mit dem Militär zusammen und kriegen von denen Fälle gesteckt und untersuchen Sachen gemeinsam und so. Sie hat auch übrigens in ihrem Land kürzlich gute Erfolge gehabt, neue Dokumente ans Licht zu bringen, die dort noch verschüttet waren und so. Und wir haben jetzt also in den nächsten Monaten vor, dieses Phänomen noch gründlicher zu dokumentieren und analysieren auf internationaler Ebene, werden auch medial tätig werden. Und das Ziel ist auch wirklich, das Ganze auf die höchsten internationalen Ränge zu bringen, die es gibt, nämlich auf die Ebene der Vereinten Nationen. Da gab es ja vor, wann war es, 1978 oder sowas, schon mal den Versuch, eine internationale UFO-Forschungsabteilung bei den Vereinten Nationen zu gründen. Das ist dann leider torpediert worden von Amerika, Großbritannien und den ganzen westlichen Ländern. Es ist dabei nichts weiter rausgekommen als eine formlose Einladung an die Mitgliedstaaten, auf nationaler Ebene UFO-Forschung zu betreiben und dann den Generalsekretär der Vereinten Nationen darüber zu unterrichten, was dabei rausgekommen ist. Und das wollen wir jetzt nochmal neu angehen. Und es gibt auch einen schönen Trailer dazu, den wir an dieser Stelle auch gleich nochmal einspielen. Bitteschön.
Welcome to ICER, the International Coalition for Extraterrestrial Research.
Il fenomeno degli UFO, o UAP, ha valenza mondiale ed è stato investigato per oltre 70 anni.
And it may have profound implications for humanity and society.
Esto actúa con inteligencia, probablemente extraterrestre, y de origen no humano.
Die Frage ist also, wie sollen wir mit diesem Phänomen umgehen?
Foi por isso que fundamos a ICER, a Coligação Internacional para a Investigação Extraterrestre.
ICER, организация, которая имеет представителей в 27 странах мира на 5 континентах.
We are scientists, academics and leading UFO UAP researchers around the globe.
Und wir finden, es ist an der Zeit, dass wir uns auf diesen Kontakt vorbereiten.
Seriously. And the time is now.
Y es por eso que ICER está tratando de sentar las bases para una nueva realidad.
Nós estamos juntando o máximo de informação possível sobre todos os aspectos deste fenômeno.
ICER is creating awareness programs to help people prepare for this new reality.
E l'ICER vuole promuovere relazioni pacifiche con queste intelligenze.
Aceasta este o cale de descoperire pentru întreaga omenire.
¿Cómo queremos dar forma a nuestro futuro?
Let's think about it.
So, das war also unser kleiner Trailer dazu, den wir da produziert haben, um die ganze Sache vorzustellen. Und das wird auf jeden Fall noch spannend. Die ersten Reaktionen waren übrigens gewaltig international. Es ist also wirklich auch in der großen Presse berichtet worden, bis auf in Deutschland. Da hat es irgendwie niemanden interessiert. Und ich habe auch gehört, so aus der UFO-Forschungsgemeinde in Deutschland kommen eher so skeptische Stimmen wie, naja, was soll da schon rumkommen? Und überhaupt, warum müssen die da so ein Glaubensbekenntnis unterschreiben, dass sie an Außerirdische glauben und so? Und dazu würde ich gern mal klarstellen, dass das kein Glaubens, kein Gelübde ist oder sowas. Wir glauben an den heiligen Außerirdischen oder irgendwas, sondern es handelt sich um so etwas wie ein, im Englischen nennt man das Memorandum of Understanding. Also das ist eigentlich nur ein Brief, auf dem steht, wir sind uns darüber einig, dass wir es mit irgendeiner Art von Intelligenz zu tun haben. Das ist im Grunde das, worum es geht. Also wir legen uns nicht auf die außerirdische Hypothese fest, sondern wir sagen, da ist was und wir müssen rauskriegen, was es ist. Das ist alles. Es ist also trotz allem ergebnisoffen. Es ist eben nicht eine Festlegung auf irgendeine Art von Hypothese. Aber der Punkt, von dem wir nicht abrücken können, ist, dass irgendeine Intelligenz dahinter stecken muss. Das ist ja klar. Soweit, das steht fest. Ja. So. Und an dieser Stelle beenden wir unsere Sendung für alle, die uns auf YouTube zuschauen, und reden gleich weiter in unserer Sendung hier noch über weiteres Material, was jetzt aufgetaucht ist von amerikanischen Militärs. Radaraufnahmen sind aufgetaucht, neue Zeugen gibt es. Und wir werden natürlich ganz besonders darüber reden, gibt es Muster in der Aktivität der UAP aus offiziellen Aufzeichnungen und zu welchem Zweck oder in welchem Sinne wird dieser Bericht wohl dann verwendet werden von den Leuten, wenn er dann mal an der Öffentlichkeit ist. Was sagt Mick West dazu? Über all das und mehr. Und was sagen Experten zu Mick West? Das ist auch noch wichtig.
Das wird viel interessanter, ja.
Das ist genau, ja. Genau. Also über das reden wir jetzt gleich bei Erstkontakt, aber nur für Abonnenten von Exomagazin TV. Schaut mal vorbei auf unserer Seite erstkontakt@exomagazin.tv. Dort findet ihr die komplette Sendung und könnt euch hunderte exklusive Videos anschauen über diesen gesamten Themenkreis, die ihr wirklich nirgendwo sonst findet. Schaut mal vorbei, ob es euch interessiert, und wir sehen uns dort gleich wieder. Macht's gut hier auf YouTube. Ciao.